Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und ich werde die ersten 4, 5 Verse mit euch heute betrachten. Es ist der Start der ersten Missionsreise der zwei Apostel, Paulus, Saulus und Barnabas. Und ich lese mal die ersten 3 Verse. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Und jetzt werden sie aufgezählt, namentlich, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Wir werden da einfach einiges heute sehen über Leiterschaft und auch über Gemeindebau und auch apostolischen Dienst. Es sind 5 Leiter hier genannt. Und Lukas schreibt, es waren dort Propheten und Lehrer. Diese Propheten und Lehrer, wenn wir die erste Folie vielleicht hinkriegen, das waren die Ältesten der Gemeinde in Antiochia zu diesem Zeitpunkt. Es waren also bereits 5 Älteste. Und warum schreibt Lukas jetzt nicht, es waren dort in der Gemeinde 5 Älteste? Hätte er schreiben können. Macht aber in dem Augenblick nicht, sondern er nennt sie mit ihren Begabungen. Es waren Propheten und Lehrer, weil sie jetzt gerade in dieser Begabung des Prophetischen dienen werden. Und ein ganz entscheidender Augenblick in der Geschichte der Christenheit dadurch zustande kommen wird. Deswegen nennt er sie bei der Begabung. Aber deswegen heißt es nicht, dass die dort nicht Älteste waren. Versteht ihr? Die Ältesten wären keine anderen Menschen als die. Und die Ältesten müssen auch Begabungen haben. Propheten, Lehrer, Apostel, Evangelisten oder Pastoren. Das können wir in Epheser Brief, schreibt uns der Apostel Paulus. Das in Kapitel 4, Vers 11. Das sind Leitungsbegabungen, die Älteste haben müssen. Sonst ist man nicht wirklich Ältester. Ältester sind nicht die Berater des Pastors. Ja? Das haben wir allgemein, unser Verständnis. Ich habe selber viele Jahre so Gemeinde geleitet und ich habe mein Leben reingegeben in Gemeinde für den Herrn Jesus. Ja? Ich und meine Frau und meine Familie. Aber trotzdem haben wir einen kleinen Aspekt von Leiterschaft nicht verstanden gehabt, weil es uns von oben her so gelehrt worden war. Die Ältesten sind die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind ihre Begabungen und mindestens eine dieser Begabung muss man als Ältester haben, damit man in der Gemeinde entsprechend dienen kann. Sie treffen sich zum Gottesdienst, diese 5 Älteste, diese Leiter. Und da spricht Gott zu ihnen, das ist prophetisch, wenn Gott zu einem spricht und er es dann weitergibt, dann ist er ein Prophet. Dann betätigt er die Gabe, die Geistesgabe, prophetisch zu reden. Und wenn man darin das öfters macht und geübt ist, auf Gott zu hören und öfters prophetische Eindrücke weitergibt, dann irgendwann sagt man dann zu jemand, nicht nur der redet prophetisch ab und zu, sondern der dient da häufig drin und er ist bewährt drin und er leitet dadurch die Gemeinde auch ein ganzes Stück mit, dann sagt man, das ist ein Prophet. Ja. Und diesen Dienst tun sie gerade aneinander. Diese fünf Männer, die sich da treffen, die wussten natürlich vorher schon von der Bekehrungsgeschichte des Saulus. Saulus hat mit Sicherheit auch in der Gemeinde, in der er dort gedient hat, in Antiochia, erzählt, Zeugnis gegeben, wie er zum Glauben gekommen ist, damals in Damaskus. Das heißt, die wussten, dass er eine Berufung hatte, allen Menschen Zeugnis zu geben vom Herrn Jesus und sogar vor Königen zu Zeugnis abzulegen. Das haben die von Paulus schon gehört. Die wussten bestimmt auch die Bekehrungsgeschichte des Barnabas, aber die ist uns nicht berichtet. Aber der hat mit Sicherheit auch in der Gemeinde erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Sodass diese anderen vier oder die drei anderen, ja, als sie da sich mit Saulus und Barnabas zum Gottesdienst getroffen haben, das heißt Gottesdienst einfach, die haben miteinander sich getroffen als Leitungsteam, um einfach Gott die Ehre zu geben, um auch Gott zu suchen. Und die wussten schon, die zwei, denen hat der Herr Jesus eine Berufung gegeben, irgendwann neue Gemeinden zu gründen, rauszugehen, ausgesandt zu werden, Apostel zu werden. In dem Augenblick, wo man ausgesandt wird, in einer bestimmten Weise, dann ist man ein Gesandter. Und das heißt einfach ein Apostel. Ein Apostel, dieses Wort heißt auf Deutsch ein Gesandter. Jemand, der gesandt ist zu einem bestimmten Dienst. Ich möchte euch das kurz vorlesen in der Apostelgeschichte, in Kapitel 9, Vers 15. Da heißt es, da ist diese Bekehrung des Saulus berichtet. Und dieser Hananias, ihr erinnert euch, der von Jesus angesprochen wird, geh mal du zu dem Saulus, sag ihm, wozu ich ihn berufen habe, bete für ihn, dass er wieder sehend wird. Und der Hananias, der hat natürlich schon ein bisschen mit dem Herrn diskutiert und hat gesagt, hey, von dem habe ich ja Schreckliches gehört, soll ich da wirklich hingehen? Ja. Er ist dann wirklich gläubig und gehorsam dem Herrn Jesus und geht zu dem Saulus hin. Und unter anderem sagt er ihm dann auch, doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Diese Berufungsbotschaft hat der Hananias, das sehen wir später im Kapitel Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 14 und 15, da ist es auch berichtet, da sagt Saulus selber, dass der Hananias ihm diese Botschaft weitergegeben hat. Also der Apostel Paulus hat praktisch, kann man sagen, direkt mit seiner Bekehrung schon auch seine Berufung empfangen. Ja. Und so wussten diese anderen drei von dieser Berufung und ich bin sicher, die wussten auch von der Berufung des Barnabas. Und trotzdem ist es so gewesen, dass der Saulus, ja, der hat von Anfang an gleich gedient, hat in Damaskus in den Synagogen gepredigt und dann später auch kurze Zeit in Jerusalem, ja, war dann nicht ganz so erfolgreich, haben wir gesehen. Da haben ihn die Brüder in Jerusalem dann gesagt, du, geh mal du lieber wieder jetzt nach Caesarea und vielleicht dann ist er letztlich in seine Heimatstadt nach Tarsus zurückgekehrt. Aber er hat von Anfang an den Herrn verkündigt und gedient und trotzdem war er nicht so in seiner Berufung schon drinnen, dass er jetzt gesagt hätte, ich bin der Apostel Paulus. Ja. Und das ist auch etwas, was wir daraus lernen können für uns. Wenn du von Gott etwas im Herzen hast, etwas empfangen hast, eine Berufung, in eine Berufung wächst man auch hinein. Und je größer diese Berufung von der Verantwortung her ist, umso mehr musst du vorher lernen. Und dieses Lernen ist keine Wartezeit, sondern dieses Lernen ist schon ein Dienstschritt in Richtung dieser Berufung zu leben. Aber bis du voll in etwas hineinkommst, kann es auch eine gewisse Zeit dauern, bis du einfach bestimmte Dinge auch gelernt hast vom Herrn und auch wie man Gemeinde baut zum Beispiel. Das musste der Saulus auch erst erleben, selber erleben, ja. Der musste ein Teil von Gemeinde werden, damit er Gemeinde bauen konnte. Wir befinden uns jetzt im Jahr 46 nach Christus. Das ist ganz wertvoll, das so zu wissen. Die erste Missionsreise dieser beiden Apostel startete nämlich sehr wahrscheinlich im Jahr 46 und hat gedauert bis ins Jahr 48. Und die Bekehrung des Saulus war nämlich im Jahr 33. Also können wir uns ausrechnen, wie viele Jahre er sozusagen Schritt für Schritt gedient hat, bis er letztlich in seine Berufung voll hineingekommen ist. Es waren nämlich ungefähr 13 Jahre. Ich habe da schon so manches erlebt als Pastor, dass Berufung einfach falsch verstanden wird. Ich sage einmal ein Beispiel, ja, bisschen ein einfaches Beispiel, aber um etwas bisschen zu erläutern und vielleicht ein bisschen zu karikieren auch. Eine Dame, relativ frisch zum Glauben gekommen, ist auch nach Rumänien gegangen mit noch einigen anderen zusammen. Und als sie dort war, hat sie dort auch ein Waisenhaus gesehen und besucht und wie das halt so passiert, dann hat man natürlich großes Mitleid und das Herz ist voll und das ist ja auch gut so. Und dann habe ich die Botschaft zu Hause bekommen als Pastor, ja, also ich habe meine Berufung bekommen, ich bleibe da unten und bla bla bla. Dann ist sie doch irgendwann kurz zurückgekommen und hat in der Zeit sehr schnell plötzlich einen netten Mann kennengelernt. Und plötzlich hat keine Berufung mehr ins Waisenhaus da nach Rumänien. Ja. Der Mann war jetzt die Berufung. Ja. Das die erste Berufung, die so sicher war, dass sie gleich da unten bleiben will und so weiter, die hat dann nicht mehr existiert. Ja. Hat keine Rolle mehr gespielt. Das sind einfach falsche Verständnisse. Ja. Du kommst in so eine Berufung nicht rein, so im Hauruck. Ja, sondern da geht auch ein Weg voran. Und selbst wenn Gott einem durch so einen Missionstrip, sage ich jetzt mal, etwas ins Herz legt, dann wird es in der Regel so sein, dass du erst einen Weg gehst, etwas zu lernen, bis du dann vielleicht wirklich irgendwo in diesen Dienst reinkommst, im vollen Sinne. Ja. Also ich möchte auch nicht ins Flugzeug steigen, wenn der Pilot noch eigentlich gar nicht geflogen hat, sondern vielleicht nur am Simulator kurz mal geübt hat. Ja. Also wenn ich das dann erfahren würde, würde ich verzichten, würde ich sagen, oh, nee, danke, ja, bleib lieber zu Hause. Und so ist es aber in allen Dingen unseres Lebens. Je mehr Verantwortung es gibt, die Gott uns gibt, desto mehr müssen wir auch einen Weg gehen zu lernen. Und ich sage das einfach, weil ich möchte, dass wir verstehen und gesunde Wege gehen. Und wenn wir gesunde Wege gehen, dann machen wir gesunde Entwicklung durch in unseren Diensten und kommen auch in unsere Berufungen richtig gut rein. Und am Ende finden wir auch Freude, weil dann sind wir richtig aufgestellt dafür. Ja. Der Saulus, der ist genauso wie der Barnabas vorher schon Ältester gewesen in der Gemeinde. Das war nicht nur Vorbereitung für ihre letzte Berufungsschritte, sondern sie haben dort gelebt und gedient, Leitung ausgeübt für ganze Gemeinde in Antiochien. Barnabas vielleicht schon vorher, auch gewisse Zeit in Jerusalem, das hatten wir gesehen. Er ist ja danach von Jerusalem ausgesandt worden, um in Antiochien diese ganz kurz frisch entstandene Gemeinde dann zu leiten. Er hat sich dann den Saulus aus Tarsus geholt, einige hundert Kilometer marschiert, um sich da jemand zu holen. Ich hatte schon damals gesagt, daran sehen wir, die hatten ein ganz anderes Leitungsverständnis, als es allgemein bei uns heute der Fall ist. Ja, der hat sich jemand sozusagen geholt, um auf Augenhöhe mit dem dann Gemeinde zu leiten. Das würde heute nicht so leicht ein Pastor machen. Er wird sich vielleicht jemand holen, der ihm dient, der aber nicht auf Augenhöhe. Ja. Ich rede von Dingen, die ich selber durchlebt habe. Ja. Ich weiß, von was ich rede. Und deswegen, wir finden hier ein wunderbares Leitungsverständnis. Nämlich wirklich eines, wo auch ein Barnabas wusste, ich kann das nicht alleine schaffen. Ich brauche mehr, die mich darin, in diesem Dienst, nicht nur unterstützen, sondern ihn mit mir zusammen tun. Mit ihren Begabungen, mit ihrem Dienst, die mich ergänzen. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus. Auffällig, dass die beiden zusammen berufen worden sind. Die sind ein kleines Team, das der Heilige Geist zusammengestellt hat. Bei der zweiten Missionsreise hat es dann gekracht, ja, dann haben sie sich getrennt. Aber Gottes Plan A war, dass die als Team losgehen. Und es war eigentlich nicht Gottes Plan, dass die sich nicht weiter miteinander diesen Dienst tun. Gott hat dann auch weiter sie benutzt, auch als sie sich getrennt hatten. Aber es war nicht Gottes Plan A. Gottes Plan A war, dass die beiden miteinander Dienst tun. Diesen apostolischen Dienst. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie ließen sie ziehen, weil sie erkannt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, dass sie den nächsten Schritt in ihre Berufung gehen. Dieser Zeitpunkt war nicht ein Jahr vorher, nicht zwei Jahre vorher. Der Geist Gottes hat jetzt zu ihnen gesprochen. Und auch das brauchen wir manchmal. Wir müssen sehen, wann ist der rechte Zeitpunkt, um zum Beispiel jemanden zu bestätigen in seinem Dienst. Ja. Was wir von ihnen hier lernen können, von diesen fünf, Ältesten in der Gemeinde in Antiochia das hörende Gebet. Die haben sich getroffen, um auf Gott zu hören. Die wollten wissen, was der Herr zu ihnen spricht. Und aus diesem hörenden Gebet hat Gott wirklich hineingesprochen, so, jetzt sondert mir die beiden aus. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und wir brauchen da eine gewisse Übung drin, ihr Lieben. Das passiert nicht, wenn du dich einmal in deinem Leben zum hörenden Gebet triffst, sondern wir brauchen auch Übung in unserem persönlichen Gebet. Da möchte ich dir Mut machen, auch dir in deine Gebetszeit einfach eine kurze Zeit einzubauen, wo du sagst, Herr, willst du mir heute was sagen? Vielleicht kommt dir ein Gedanke, der wichtig ist, aber du kannst auch den Kreis dann ein bisschen öffnen. Herr, willst du mir was sagen, vielleicht für meinen Freund, den ich zum Herrn begleiten will? Oder willst du mir was sagen für meine Geschwister im Hauskreis? Wenn wir das regelmäßig üben, dann werdet ihr erleben, Gott spricht wirklich in unsere Herzen und in unsere Gedanken hinein. Und dann kann er uns auch, sage ich jetzt mal, manches sagen, was vielleicht eine größere Bedeutung hat. Ja? Weil wir geübt sind da drin, auf Gott zu hören und auch ein bisschen zu unterscheiden, was ist nur mein eigener Wunsch oder, ja. Aber es ist so wertvoll, weil dadurch können wir erfassen, wenn Gott bestimmte Dinge voranbringen will, den richtigen Zeitpunkt erfassen. Ja. Zum Beispiel. Und jeder von uns kann durch den Heiligen Geist, Geistesgaben, damit dienen. Es ist so wichtig und so wertvoll, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, ihr Lieben. Und immer wieder erfüllt sind und bleiben. Und auch wenn es mal nicht so ist, dass wir den Herrn wieder bitten, Herr, führ du mich, füll du mich mit deinem Heiligen Geist. Sprich du zu mir. Wir brauchen den Heiligen Geist für eine geistliche Gemeinde. Ohne Heiligen Geist ist nichts, können wir nichts tun. Wirklich nichts. Das ist das, was Jesus sagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was der Herr Jesus heute tut, das tut er durch seinen Heiligen Geist, denn er ist nicht mehr leibhaftig unter uns. Wir brauchen unbedingt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dass wir darin bleiben. Das geschieht auch dadurch, dass du den Herrn darum bittest, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist und immer wieder erfüllt zu werden. Das ist nicht unbedingt ein Gefühl, sondern du darfst erwarten, dass der Herr dich wirklich dann füllt, wenn du auf ihn hörst, dass er dann auch zu dir spricht. Das ist so essentiell, dass wir den Heiligen Geist brauchen, ihr Lieben. Und wenn wir das in unserer persönlichen Gebetszeit üben, auf Gott zu hören, möchte ich euch auch Mut machen, praktiziert es auch vielleicht mal im Hauskreis miteinander. Einfach 5 Minuten, gar nicht länger. Macht vielleicht 2 Gebetsgrüppchen und ihr betet einfach füreinander und sagt, okay, jetzt lass uns einfach mal kurz still sein und ich höre für dich auf den Herrn und du hörst für mich auf den Herrn. Ob der Herr dir, du darfst erwarten, er wird dir ein ermutigendes Wort, vielleicht ein Bibelvers, einen guten geistlichen Gedanken für den anderen geben. Das macht Gott liebend gern, um uns einander zu stärken und zu ermutigen. Praktiziert es einfach mal. Ihr werdet sehen, wie wertvoll das ist. Ich hatte ja bei der Gemeindeversammlung am letzten Mittwoch, hatten wir ja zum Alpha-Kurs auch angekündigt und gesagt, hey, nehmt euch doch Zeit, auf Gott zu hören, ob er euch vielleicht 3 Menschen aufs Herz legt, für die ihr anfangen könnt, in besonderer Weise zu beten, vielleicht ihnen auch zu dienen, um sie für einen Alpha-Kurs einzuladen. Macht es. Fragt den Herrn. Ich habe das selber gemacht und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil wenn du so lange im Glauben bist wie ich und dich um Gemeinde gekümmert hast, dann hat man leider nicht so viele Außenkontakte mehr. Das ist ein bisschen eine Schwäche daran, wenn du dich so sehr für Gemeinde engagierst. Ja, dass die Außenkontakte sich so stark reduzieren, das sollte eigentlich nicht sein. Aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Mir sind 2 Personen gekommen und für die habe ich auch gebetet. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob der richtige Zeitpunkt da ist, sie jetzt einzuladen. Aber das auf Gott zu hören, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben. Um uns, ja, wie manche sagen, im Flow zu sein. Im Flow zu sein, ihr Lieben, ist aber kein Gefühl. Im Flow zu sein ist, dass Gott uns innerlich führt durch seinen Geist. Und wir gehorsam sind im Vertrauen. Aber mit den Gaben des Geistes zu dienen, da spornt uns der Apostel Paulus dazu an. Im 1. Korinther, Kapitel 12 bis 14, ja, das ist eine einzige Anfeuerung. Hey, hört auf Gott, redet prophetisch. Ich kann ja nur was von Gott weitergeben, wenn ihr auf ihn gehört habt vorher. Ja, sonst, was soll ich denn sonst weitergeben? Ja. Und ich glaube, da haben wir alle noch Luft nach oben, dass wir in der Richtung einander dienen und auf Gott hören. Und das ist auch, wie will ich sagen, wie will jemand einen Leitungsdienst in der Gemeinde bekommen, wenn er vorher nie in den Gaben sein Dienst, die Gott ihm gegeben hat? Dann kannst du auch nie als Leiter dienen. Es kommt ja nicht dadurch, wenn wir jemanden bestätigen, ihm die Hände auflegen, hier zum Leitungsdienst, dadurch wirst du nicht plötzlich ein geistlicher Mensch. Das wäre sakramentales katholisches Verständnis. Ja. Wir legen dir jetzt die Hände auf und dann bist du Priester. Dann hast du es, dann kannst du das geistlich alles machen. Ja. So funktioniert es aber nicht. Sie legten ihnen die Hände auf, weil sie schon über Jahre gesehen haben, dass sie in diesen Begabungen gedient haben. Dass sie wirklich Leiter sind, die mit den Geistesgaben dienen. Deswegen können sie ihnen dann die Hände auflegen. Das ist eine Bestätigung. Das ist kein Zauberwerk. Jemand die Hände auflegen ist kein Zauberwerk. Plötzlich wird es ein geistlicher Leiter. So funktioniert Gemeinde Jesu nicht. Sondern es ist eine Bestätigung. Ja. Wir haben gesehen, dass du darin dienst der Gemeinde, dass du diese Gaben des Geistes hast, die du brauchst, dass du damit wirklich dienst. In so ein Flugzeug würde ich mir dann auch reinsetzen. Wenn der schon Jahre geflogen ist mit kleineren Maschinen, ja, und jetzt fliegt er das größere Flugzeug, würde ich sagen, jawohl, bei dem setze ich mich rein, da fliege ich nach Australien, ja. Aber nicht, wenn jemand, oh, den bestellen wir jetzt als Pilot, den legen wir die Hände auf und dann passt es. Ja, plötzlich hat er alle Begabungen. Ja, daran sieht man ja, so funktioniert kein Leben. Ja. Leben funktioniert durch Wachstum und Üben und Dienen. Und dann kommt die Bestätigung und das ist Hände auflegen. Da fasteten sie und beteten, weil der Geist Gottes gesprochen hat, sendet sie jetzt aus, lasst sie jetzt ziehen zu dem Dienst, nächster Schritt ist dran, und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das gilt für Einsetzung in den Dienst in der Gemeinde Jesu, grundsätzlich auf allen Ebenen. Du dienst in etwas und dann irgendwann kann man sagen, okay, hey, du machst den Dienst schon sehr, sehr gut. Wir können dich auch jetzt als Leiter bestätigen. So funktioniert Leiterschaft und auch Bestätigung von Leiterschaft. Als ich, wie man heute sagt, ordiniert wurde, ja, von anderen Pastoren, wie das in Gemeindeverbänden halt einfach üblich ist, ist ja auch okay in gewisser Weise, aber die haben mir die Hände aufgelegt, da habe ich schon 9 Jahre diesen Dienst getan. Da habe ich schon längst als Gemeindeleiter, als Pastor diesen Dienst wirklich getan, da hat sich nichts geändert. Dann kam die Bestätigung, ja, von anderen. Und das ist gesund. Ich möchte euch auch einfach den Blick ein bisschen darauf richten, wie Gemeinde und Gemeinden untereinander funktionieren. Die haben den Saulus und den Barnabas ausgesandt und denen war schon klar, das ist jetzt ein weiterer Schritt in ihrer Berufung, aber es ist ein entscheidender Schritt, dass jetzt neue Gemeinden gegründet werden weltweit. Das war denen schon bewusst, ja. Die sind nicht nach Jerusalem gegangen, haben gefragt, hey, ihr 12 Apostel, seid ihr damit einverstanden, dass wir jetzt diese 2 aussenden zu diesem Dienst? Die haben nicht den Jakobus und den ganzen Ältestenkreis in Jerusalem gefragt, hey, seid ihr einverstanden damit? Es gab keine Hierarchie über der einzelnen Ortsgemeinde. Und keiner von den 12 hat es beansprucht. Der Ältestenkreis in Jerusalem hat dieses Verständnis nicht gehabt, dass sie über irgendeine der neuen Gemeinden, selbst wenn sie durch sie gegründet worden wären, dass sie darüber sozusagen weiterhin herrschen. Das ist spätere menschliche Erfindung und das ist nicht gut. Sondern sie haben in der Ortsgemeinde dies empfangen vom Herrn und haben die 2 ausgesandt aus ihrer Leiterschaft. Eine Hierarchie von einer Gemeinde über die andere gibt es nicht. Sollte es nicht geben, gibt es natürlich heutzutage schon. Ne? Wissen wir, dass das seit 1800 Jahren ungefähr gibt. Aber das ist nicht richtig. So haben die nicht Gemeinde gebaut. Der Saulus und der Barnabas, die haben dann auch, als sie ausgezogen sind, gepredigt haben, Gemeinden entstanden sind, die haben keine Tochtergemeinden von Antiochia gegründet. Auch hier sehen wir, sie hatten genau dieses Verständnis, diese Gemeinden, die wir jetzt gründen, jede Gemeinde ist vor Gott eigenständig. Antiochia ist unsere Basis, ist unsere Heimatgemeinde, aber wir gründen jetzt keine Tochtergemeinde von Antiochia. Ja. Sie hatten ein anderes Verständnis von Gemeinde und auch wie man über Gemeinden nicht regiert. Ja. Sie gründeten auch keine Paulus- oder Barnabas-Gemeinden. Sozusagen irgendwelche Verbände, die dem Paulus dann unterstehen und er ist da der Bischof darüber. Und dann folgt halt der Nachfolgerbischof irgendwann, wenn der Paulus tot ist. Gab es nicht. Paulus hat seinen apostolischen Dienst getan und mit seinem Tod war sein Dienst zu Ende. Da gab es keine Nachfolger. Es war bei Petrus genauso und bei allen Aposteln genauso. Und das ist gesundes Gemeindeleben. Ja. Sie haben keine Gemeinden dauerhaft sozusagen sich eine Hierarchie darüber gebildet. Ja. Jede Gemeinde ist selbstständig und doch ist jede Gemeinde zur Einheit im Geist verpflichtet. Wir sind verpflichtet, dass wir die Brüder und Schwestern in anderen Gemeinden lieben, weil wir sind nur voneinander getrennt aufgrund des Ortes. Wir sollten nicht getrennt sein aufgrund von irgendwelchen, der gehört zu der Hierarchie, der gehört zu der Hierarchie. Das spaltet Gemeinden. Ja, da habe ich dann zum Schluss In jeder Stadt habe ich dann 10 oder 20 Gemeinden, die so viel wie zusammenwirken wie nichts. Ja. Weil die einen sind dem Verband verpflichtet, die anderen sind dem Bischof verpflichtet, die anderen sind dem und die anderen dem. Und dann ist natürlich kein Zusammenwirken mehr da. Ja. Das war nicht Gottes Plan und Gottes Anfang. So hat er nicht angefangen, die Gemeinden zu bauen und zu gründen. In Vers 4 heißt es, nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, hier sehen wir schon, der Hauptaussender ist nicht die Gemeinde von Antiochien, sind auch nicht die anderen drei Mitältesten. Natürlich haben die es ihnen die Hände aufgelegt, haben sie im Namen des Herrn gesegnet, weil sie von Gott was empfangen hatten. Aber das sind nicht die Hauptaussender. Der Hauptaussender ist Gott selbst. Du musst wissen, dass Gott dich berufen hat. Das musst du in deinem Herzen empfangen. Du musst wissen, dass er dir Begabung gegeben hat für bestimmte Dienste. Dann bist du in erster Linie vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie kamen nach Seleukia, das ist sozusagen die Hafenstadt von Antiochia, und von da zu Schiff nach Zypern. Also sie sind als erstes auf die nahegelegene Insel Zypern rübergeschifft. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Dann kam noch eine kleine Vorinformation zu dem, was später kommt. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Sie sind zuerst nach Zypern rübergefahren. Und wo gehen sie zuerst hin? In die Synagogen. Das ist kein Zufall, ihr Lieben. Da können wir auch für uns was draus lernen, was sehr wichtig ist. Die wussten schon, bevor sie ins Schiff gestiegen sind in Seleukia, wo sie hin wollten. Das ist ihre Strategie. Die haben genau sich überlegt, wenn wir jetzt darüber fahren, wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen in die Synagogen. Wir gehen in die Synagogen. Weil, erstens, den Juden sollen wir zuerst das Heil verkündigen. Die haben das erste Vorrecht. Aber wir gehen auch in die Synagoge zweitens, weil wir da die ersten Heiden treffen werden. Da sind erstens mal die Proselyten, das sind schon echte Juden geworden, Heiden, die zum Judentum ganz eingetreten sind. Aber sie haben meistens noch so mehr, wie will ich sagen, die Kultur ihrer Vergangenheit gekannt. Die wussten, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um, ja, der kein Jude ist, der davon vielleicht auch ein wenig Ahnung hat. Also die waren kulturell sozusagen schneller an ihren Nachbarn dran, weil sie ehemals genauso gelebt haben. Und dann gab es in der Synagoge auch welche, die sehr interessiert waren an Gott und auch wirklich an Gott geglaubt haben, an den Gott Israels, aber die eben nicht ganz Juden geworden sind, das sind die Gottesfürchtigen. Und Barnabas und Paulus, die wussten ganz genau, das ist unser Weg, unsere Strategie, dort werden wir anfangen, Gemeinden zu gründen. Und diese Strategie hat er bis zu seinem Lebensende durchgezogen. Er ist immer, wenn es eine Synagoge gab, immer zuerst in die Synagoge. Und von da aus sind die ersten christlichen Gemeinden entstanden. Und es waren Juden, aber hauptsächlich Proselyten und viele Heiden, also Gottesfürchtige, ja. Es ist sehr wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist auch planen, dass wir wissen, was wir machen. Dass ich mir überlege, hey, wie kann ich meinen Nachbar gut erreichen? Dafür spricht Gott auch in unsere Herzen, gibt uns Ideen. Und es ist gut, wenn wir auch unsere ganzen Tätigkeiten in der Gemeinde, wenn ich mir überlege, warum tue ich das? Ist es wirklich effektiv? Ist es sinnvoll? Gibt es vielleicht einen besseren Weg? Wir sind berufen dazu, mit dem Heiligen Geist strategisch zu denken und zu überlegen. Ja. Okay, damit möchte ich für heute schließen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Zeit ich gebraucht habe, aber es waren heute nur 4 Verse. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns auch zeigst, wie du in deiner Weisheit den Saulus und den Barnabas Schritt für Schritt hast wachsen lassen, dass sie dann auch diesen Schritt tun konnten, ausgesandt zu werden als Apostel. Danke, dass wir von ihnen lernen können, dass auch wir nicht fertig sein müssen, sondern dass wir in dir wachsen können durch Dienst an der Gemeinde, an den Brüdern und Schwestern und auch an Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Und ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, dass du mir und jedem von uns diese Sehnsucht ins Herz gibst, dass wir erfüllt sind mit deinem Heiligen Geist. Ja, dass wir nicht anders wollen, Herr, als dass du uns erfüllst, dass du uns leitest und dass wir auch lernen, auf dich zu hören, dass du uns Dinge anvertrauen kannst, füreinander, einander segnen können dadurch mit Worten, die du uns gibst, Herr. Und ich danke dir für deine Weisheit, wie du Gemeinde baust. Und du baust es bis zum heutigen Tag und du wirst es bauen, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Dafür danke ich dir. Amen.